Alle leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Frage der Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
So schön, dass du wieder zuhörst oder vielleicht auch zum ersten Mal zuhörst. Hier im Hi Baby Podcast. Willkommen. Der Hi Baby Podcast ist dein Podcast fürs weniger Alleinfühlen mit all den schwierigen Familienthemen. Hier gibt's ganz viel Gemeinschaft und Verbündete im Sinne von ganz viele Eltern hören hierzu, die auch besondere Familien haben. Wie zum Beispiel auch ich, ne? Ich bin Isa, zweifach Mama und ich bin auch deine Verbündete. Hier im Podcast geht's um Familien, bei denen das Leben einfach wilder, lauter, kunterbunter ist und intensiver als in den allermeisten 0815 Ratgebern. Das heißt neurodivergente Familien oder einfach Familien mit anderen besonderen Herausforderungen. Und mir geht's vor allem um dieses Miteinander auf Augenhöhe. Ich möchte euch nicht von oben herab irgendwelche Tipps geben, sondern ich sehe mich einfach so als, ne, ich bin eine Mitreisende in diesem Boot des Lebens und wir schippern einfach zusammen durch mal ruhige Gewässer und mal eben durch die allergrößten Monsterwellen und zusammen ist man einfach weniger allein. Also, wo auch immer du gerade bist, mach's dir bequem, jetzt ist Hi Baby Zeit. Und heute geht's um ein Thema, das tatsächlich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, so aus meiner Bubble heraus mit ganz viel Angst, schlechtem Gewissen und auch mit Vorurteilen behaftet ist. Und es ist trotzdem wahnsinnig wichtig und wahnsinnig relevant. Ich werde dazu ganz, ganz viel angeschrieben, angesprochen. Es ist sehr häufig Thema in meinem Alltag und genau deshalb möchte ich mich heute an dieses Thema ranwagen, weil ich es einfach wichtig finde, euch da einige Aspekte und Anregungen und vielleicht auch Denkanstöße zu geben und auch ganz viel wirklich persönliche Erlebniswelt. Also ich werde heute ganz schön viel aus dem Nähkästchen plaudern, euch viel von uns berichten und ich habe dazu wirklich immer nur das Allerbeste im Hinterkopf, nämlich euch zu helfen, euch zu informieren und das ist das, was mir als Mama immer ganz viel gefehlt hat. Geschichten von anderen Eltern. Ich wollte eine Mama haben, die mir erzählt, ne, ja, ich nehme schon ADHS-Medikamente mit meinem Kind, also mein Kind bekommt das schon und wie war's, wie geht's dir, was waren deine Fragen, was waren deine Themen? Ich finde, man kann immer ganz viel theoretisch reden, aber wenn man da jemanden hat, der sagt, hey, ich habe das alles schon durchlebt und lass uns mal drüber reden und stell mir deine Fragen, ist das wahnsinnig viel wert. Also das ist für mich so der Antrieb, um diese Podcast-Folge zu machen. ADHS-Medikamente bei Kindern. Und bevor wir da jetzt direkt reinstarten ins Thema, kommt wie immer der gemeinsame Check-in. Das ist schon so geil, ne? Wenn man Rituale hat, wenn man sowas hat, was man immer gleich macht, wie zum Beispiel nach den ersten paar Minuten im Hi Baby Podcast kommt immer der gemeinsame Check-in, dann hat der Körper, irgendwann hat der Körper da ein eigenes Gedächtnis für und fängt schon automatisch bei dem Wort und jetzt, wenn auch so die Hintergrundmusik eingespielt wird, fängt der Körper automatisch an, sich zu entspannen. Ist das nicht schön? Ich kenne das zum Beispiel auch vom Yoga, in der Yogastunde. So, du stellst dich auf die Yogamatte und der Körper fängt schon an, hochzufahren und du kommst schon ins Schwitzen, obwohl du noch nichts gemacht hast. Das ist so Körpergedächtnis, der Körper weiß, was jetzt kommt. Genau, also wenn du schon mehrfach mitgemacht hast beim Check-in, dann weißt du ja jetzt, was dir gut tut und mach das einfach, ne? Also ich strecke mich zum Beispiel gerade, ich habe schon die Augen zu und regel mich und streck mich, wie das immer unsere Katze uns so wunderbar vormacht. Mach dich mal ganz lang. Zieh die Arme mal nach oben, wenn du gerade irgendwie kannst. Kreis die Schultern. Lass die Arme wieder sinken. Pack die Schultern mal ganz hoch bis ans Ohrläppchen und dann lass sie nach unten hinten sinken. Verfolge mal mit deiner Aufmerksamkeit deine Atmung. Komm bei dir an. Sag mal dir selbst Hallo. Vielleicht hast du heute schon 15 Menschen Hallo gesagt, nur dir selbst noch nicht. Falls du eine harte Woche hattest, dann gib dir selbst einfach mal die Wertschätzung, die du verdient hast. Klopf dir selber mal auf die Schulter oder auf den Herzbereich. Und sag dir selbst, hey, ich mach das richtig, richtig gut. Und spür da mal rein, was da vielleicht an Emotionen dabei hochkommt, wenn du sowas zu dir selbst sagst. Entspann dein Gesicht, all die vielen kleinen Muskeln, die wir im Gesicht haben. Lass sie locker. Schüttel mal so ein bisschen dein Kiefer aus. Lass die Zunge nach unten in die Mundhöhle fallen. Dann atme noch einmal tief ein in den unteren Bauch. Halt die Luft kurz an und dann tief und vollständig ausatmen. Alles ist gut. Du darfst gerne noch so ein bisschen weiter für dich atmen und für dich sorgen, indem du das machst, was dir gerade gut tut. Und ich erzähle dir kurz, wie ich gerade da bin, wie mein Tag heute war. Es ist spannend, ne? Weil der Tag fängt ja irgendwie nicht bei Null an. Und wenn ich jetzt gerade so in diesem Moment darüber nachdenke, wie bin ich hier, muss ich automatisch an gestern Abend denken. Und gestern Abend war bei uns die absolute Oberkatastrophe. Ich war völlig neben der Spur. Ich war maximal gestresst, maximal außerhalb meiner Komfortzone. Der ganze Tag war eine einzige Entgleisung für mich, ein einziges Aneinanderreihen von herausfordernden Momenten. Und zwar schon in der Früh morgens, schon direkt am Morgen ging das los. Und das steigert sich dann bei mir so. Und das wird dann irgendwie immer schlimmer. Und ich bin dann wie so eine Zuschauerin in meinem Tag und denke mir so, boah, ich müsste echt den Stecker ziehen. Ne? Ich brauche jetzt eine Pause. Ich muss jetzt aufhören. Ich muss jetzt raus. Ich muss jetzt abgeben. Und es gibt Tage, da kann ich das super. Und dann gibt es Tage, da klappt es einfach nicht. Weil ich merke, oder weil ich mir selbst sage, geht nicht. Ne? Und gestern war so ein Tag. Und dann war der Abend die Oberkatastrophe. Ich und unser Sohn, wir waren beide völlig drüber, wir waren völlig fertig. Ich habe den Großen vom Hort abgeholt und der hatte einen langen Tag. Ich habe ihn spät abgeholt und da wurde mir schon Feedback gegeben. Oh, es ging im Hort leider drunter und drüber. Alle haben rumgeschrien, auch die Betreuerinnen haben die Kinder angeschrien. Und es tut ihnen leid, es war ziemlich viel. Und wenn unser Sohn heute Abend komplett drüber ist, dann wissen wir warum. Und ich war gar nicht mehr richtig aufnahmefähig, als die mir das gesagt haben, weil ich mir dachte, boah, ich bin schon komplett drüber. Naja, dann war der Tag die Oberkatastrophe gestern Abend. Ich hatte harten Mom-Guilt am Abend, als er dann um 8:45 endlich geschlafen hat und irgendwie nichts geklappt hat. Das Abendessen lief komplett beschissen. Das Baden lief komplett beschissen. Ich habe irgendwie komplett abgelost tatsächlich. Aber ja, es gibt auch solche Tage, ne? Und heute ist eigentlich alles gut. Wir sind heute aufgestanden, alles war gut, alles war in Ordnung. Und trotzdem hängt mir der Tag einfach noch nach von gestern. Und ich bin so ein bisschen noch, ich lecke noch meine Wunden. Und so starte ich jetzt mit euch in diese Folge rein. ADHS-Medikamente bei Kindern. wenn ich das sage, ne, man hat ja immer so, also bei so sehr aktiven Köpfen, würde ich sagen, ploppen dann vielleicht direkt so einige Aussagen, Gefühle, Gedanken dazu auf. Vielleicht ist es sowas wie Eltern, überforderte Eltern, die ihr Kind ruhig stellen. Die Chemiekeule, die das Gehirn meines Kindes für immer verändert. Das Medikament, das aus meinem Kind ein anderes macht. Machen ADHS-Medikamente abhängig? Was ist mit Langzeitfolgen? Und bin ich eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater, wenn ich überhaupt in Erwägung ziehe, meinem Kind dauerhaft Medikamente einzuflößen? Oder bin ich eine schlechte Mutter bzw. ein schlechter Vater, wenn ich es nicht mache? Ich verstehe jede dieser Fragen und Gedanken. Ich kenne die alle, ich hatte die alle auch schon in den letzten 3 Jahren, würde ich sagen. Und bevor ich jetzt hier ins Thema reinspringe mit euch, finde ich es ganz wichtig, vorab nochmal klarzustellen. Ich bin Isabel Demirel. Ich bin Journalistin, Podcasterin, Autorin. Ich bin keine Ärztin, ich bin keine Kinder- und Jugendpsychiaterin, ich stelle keine Diagnosen, ich verschreibe nichts. Das heißt, diese Folge ersetzt keinen Arzttermin und keine fachärztliche Beratung, sondern es soll wirklich für euch mehr so sein wie das Gespräch mit einer guten Freundin, die bereits all den Shit erlebt hat, durch den ihr vielleicht gerade geht oder in Zukunft gehen werdet, oder all die Fragen sich schon gestellt hat, die ihr euch gerade stellt. Ne? Also das ist mehr gerade einfach so, ich mache euch jetzt gerade eine Einstellung, so geil. Eine Hörerin hat mir neulich geschrieben, hat gemeint, Isa, jede Folge von dir ist wie eine einstündige Sprachnachricht von einer Freundin, auf die ich mich jede Woche freue. Also genau so ordnet ihr das bitte für euch ein. Ich erzähle euch meine Erfahrungen und Erlebnisse mit ADHS-Medikamenten bei Kindern, natürlich auch ein bisschen von mir selbst, weil ich nehme die ja inzwischen auch selber. Es geht aber auch darum, was Studien zu ADHS-Medikamenten bei Kindern sagen, welche Risiken und Nebenwirkungen es gibt und welche Benefits wissenschaftlich wirklich belegt sind. Also stell dir vor, ne, du bist jetzt hier mit mir irgendwie auf dem Sofa und wir haben uns einen Kaffee gemacht und du sagst so, hey, boah, mein Kind hat jetzt die ADHS-Diagnose bekommen und die Psychiaterin hat gleich gesagt, ne, dann starten wir doch mal mit den Medikamenten und ich bin komplett unsicher. Eigentlich will ich keine Medikamente für mein Kind, ich habe Angst, dass sie mein Kind verändern. Ich will nicht, dass mein Kind nur noch funktioniert, dass ich meinem Kind Medikamente gebe, damit es funktioniert. Ne? Ich will, dass mein Kind ist, genau so wie es ist. Andere von euch haben vielleicht Horrorgeschichten gehört von Schlaflosigkeit, Appetit weg, Depressivität. Und gleichzeitig sitzt du so bei mir jetzt mental auf dem Sofa und ich sehe, dass du ausgebrannt bist. Ich sehe, wie anstrengend dein Alltag ist, wie viele kleine und große Kämpfe ihr jeden Tag habt, wie viel negatives Feedback dein Kind bekommt. Vielleicht im Kindergarten, vielleicht in der Schule, im Hort, im familiären Umfeld, von den Nachbarn, von der Bäckersfrau, von wem auch immer. Ne? Ich sehe diese Unsicherheit, diese Angst und gleichzeitig diesen Alltag, der einfach heftig ist. Und ich möchte hier nichts schönreden. Ich finde tatsächlich die Frage, ob man seinem Kind jeden Tag 1 bis 2 heftige Medikamente gibt, das ist ein großes Thema. Das darf dich beeinflussen, beanspruchen, herausfordern. Das ist nichts, was man mal so kurz spontan nach dem Abendessen auf dem Sofa mit dem Partner oder der Partnerin entscheidet. Ich meine, es geht um unsere Kinder, es geht um unser Kind, es geht um die Entwicklung unseres Kindes, es geht um seine Psyche, es geht um den ganzen familiären Alltag. Und ich hatte tatsächlich meine ersten Berührungspunkte mit ADHS-Medikamenten relativ früh, dadurch, dass unser Sohn ab 4 Jahren eben in einem heilpädagogischen Kindergarten war. Und in einem heilpädagogischen Kindergarten sind wirklich fast ausschließlich Kinder mit besonderen Diagnosen. Und da gab es richtig, richtig viele Kinder mit ADHS. Ja, im Kindergarten. Das war vor der Schule. Und ich kenne tatsächlich, also meine erste Berührung hatte ich gemacht mit einer Mama. Es war so lustig. Ich war in der Eingewöhnung mit unserem Sohn im Kindergarten und da habe ich so einen Jungen gesehen. Und dieser Junge war 1:1 wie mein Sohn. Und wie es so kommen musste, habe ich mich irgendwann, wahrscheinlich bei irgendeinem Elternfest oder bei einem Elternabend, habe ich mich mit seiner Mutter angefreundet, weil wir uns auch sehr ähnlich waren. Und die hat mir dann erzählt, dass ihr Sohn bereits mit 4 Jahren eine ADHS-Diagnose bekommen hat und ADHS-Medikamente nimmt. Also alle, die sich jetzt hier so ein bisschen auskennen, werden denken, hä, was? Nee, geht doch gar nicht. Ja, ich habe das selbst erlebt. Ich habe da auch mitbekommen, dass das wirklich stimmt. Und das war einfach dahingehend, hat sich das so entwickelt gehabt, dass in diesem heilpädagogischen Kindergarten, wo ja wirklich Sonderpädagoginnen arbeiten, Psychologinnen, also krass ausgebildetes Fachpersonal, die sind auf die Mutter zugekommen und haben gesagt, hey, wir können dein Kind nicht mehr betreuen, wenn es nicht irgendwelche Medikamente bekommt. Ich muss dazu sagen, als ich den Jungen kennengelernt habe, hatte er diese Medikamente schon intus und ich habe ihn mit meinem Sohn sehr verglichen. Also bei meinem Sohn war jetzt nie das Thema, er braucht unbedingt Medikamente, sonst können wir ihn nicht mehr betreuen, sondern ich habe den Sohn mit den Medikamenten so kennengelernt, ne? Also das war mein erster Berührungspunkt, tatsächlich ein 4-jähriger Junge mit einer gesicherten ADHS-Diagnose, der Medikinet genommen hat. Und das einfach nochmal vorab als Info, weil ich von vielen, vielen Eltern auch diese Frage bekomme, ja boah, mein Kind ist 4, es ist kaum mehr auszuhalten, aber ADHS-Medikamente gehen ja erst ab 6 und so weiter. Ja, es gibt keine Studien von Kindern unter 6 Jahren, die Medikinet nehmen, aber es gibt diese Kinder. Und das liegt einfach daran, dass wahrscheinlich da irgendwo die betreuenden Personen gesagt haben, ohne Medikamente geht es nicht. Und dann geht man damit, ne, dann, ich glaube, diese Mama hat ein Schreiben bekommen, ein offizielles Schreiben vom Kindergarten, ist damit zum Kinderpsychiater ihres Sohnes gegangen. Und dann haben die miteinander abgewogen und haben gesagt, okay, ne, was wiegt mehr? Diese Mutter war alleinerziehend, die war Lehrerin, also kannst nicht als Lehrerin mit deinem krassen ADHS-Kind in die Schule gehen und eine Unterrichtsstunde halten. Das Kind muss in den Kindergarten. Das Kind war schon in dem absolut maximalst besonderen Kindergarten für spezielle Kinder und selbst dort hieß es, ohne Medis geht's nicht. Und ich kenne keine Eltern, wirklich niemanden. Ich kenne inzwischen viele Eltern von Kindern, die ADHS-Medikamente nehmen. Ich kenne niemanden, der sich davor nicht richtig viele Gedanken gemacht hat und der davor nicht richtig viel ausprobiert hat. Nahrungsergänzungsmittel, ne? Der Klassiker. Omega-3, bestimmte Milchsäurebakterien für den Darm, um die Darmflora zu reaktivieren. Also was ich mir auch persönlich für Studien durchgelesen habe, was ich mir alles durchgelesen habe. Und ich bin so, ich habe inzwischen einen ziemlich ehrlichen und direkten und guten Austausch mit allen TherapeutInnen und allen ÄrztInnen meines Sohnes, weil ich finde das einfach wichtig, da ehrlich zu sein und mit denen in den Austausch zu gehen, weil das sind für mich auch einfach die Fachleute. Das sind die Menschen, also die Psychiaterin unseres Sohnes, die hat wahrscheinlich 35 Kinder in seinem Alter, denen sie ADHS-Medikamente verschreibt, ne? Die kennt sich einfach viel besser aus. Und warum soll ich mir das alles anlesen, wenn ich nicht einfach mit ihr ein Gespräch ausmachen kann und meine Fragen und meine Gedanken mit ihr teilen kann? Und ich habe damals eben mit der Ärztin gesprochen. Das war eine Oberärztin am SPZ unseres Sohnes. Und habe dann auch zu ihr gesagt, ne, also es gibt ja so viel Alternatives, was man machen kann, was bei ADHS ja auch hilft, anstatt jetzt diese krassen Hämmer dem Kind zu geben. Und die hat tatsächlich gesagt, also das mit den Milchsäurebakterien war von ihr, wo sie meinte, probieren Sie es doch mal aus, 3 Monate, jeden Tag. Es gibt viele bei ihr, die das nehmen, Es ist ein bestimmtes Milchsäurebakterium und ich kann euch nicht mehr sagen, welches. Aber es kann man bestimmt nochmal googeln, also falls euch das jetzt interessiert. Ich weiß es nicht mehr, weil es bei uns tatsächlich überhaupt keinen Unterschied gemacht hat. Wir haben das 3 Monate ausprobiert. Ich glaube, ich habe es sogar 6 Monate lang ausprobiert. Ich habe Omega-3 mit Nahrungsergänzungsmittel dazugegeben. Das machen wir auch immer noch, aber ich merke da keinen Unterschied. Ne? Ich mache es, weil es halt auch nicht schadet, sage ich jetzt mal. Ich kenne Eltern, die haben mit ihrem Kind ein halbes Jahr lang extrem teures Neurofeedback gemacht. Und auch das hat keinen Unterschied gemacht. Ne? Also das Kind hat sich einfach nicht verändert. Ich kenne Eltern, die haben bei ihrem Kind, waren mit dem Kind nach der ADHS-Diagnose beim Heilpraktiker. Und dann hat die Heilpraktikerin gesagt, nur noch gefiltertes Wasser trinken lassen. Und seitdem haben die eine wahnsinnig aufwendige Filtermaschine, wo sie das Leitungswasser durchlassen. Und auch das hat keine Veränderung beim Kind gebracht. Ich lache nicht, weil ich mich darüber lustig mache, sondern es ist eher so ein verzweifeltes Lachen. Nur so, oh Gott, ne, was hat man nicht alles schon ausprobiert? Und ich saß dann eben so ein halbes Jahr später wieder bei dieser Oberärztin und habe halt gesagt, also ich weiß nicht, im Internet gibt es so viel und dann heißt es ja zuckerfrei und glutenfrei ernähren und dann ist das ADHS in den Griff zu kriegen. Und die Ärztin hat dann damals zu mir was gesagt, dass ich hoffe, ich kriege es jetzt gut zusammen. Und das war für mich wirklich ein Gamechanger, das zu hören. Sie sagte zu mir, Frau Demirel, es gibt ein riesiges Interesse auf Seiten der Krankenkassen, diese alternative Methoden für Menschen mit einer Neurodivergenz zu finden. Da besteht ein riesengroßes Interesse. Und es gibt viele Studien dazu. Weil wenn da jemand wirklich etwas finden würde, dann wäre diese Person über Nacht Milliardär oder Milliardärin. Ne? Also das ist schon echt ein Thema. Ne? Also wenn man jetzt was finden würde, man muss sagen, hey, dieses Darmbakterium, wenn ihr das supplementiert, dann sind eure ADHS-Symptome weg. Hallo, das sind ja extrem viele, haben ein riesengroßes Bedürfnis, genau so etwas zu finden. Und vor allem auch die Krankenkassen, die wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben, ne, dass Menschen ein Leben lang bestimmte ADHS-Medikamente nehmen. Nur bislang gab es nichts, das mit Studien nachweisbar gewirkt hat, außer eben ADHS-Medikamente. Und das fand ich so einleuchtend, ne? Weil ja, da gibt es wieder Leute, die sagen, ja, aber auf der anderen Seite ist die Pharmaindustrie, ja, ich bin da jetzt nicht so tief im Thema, dass ich euch versichern kann, dass die Pharmaindustrie keine Mafia ist. Das fand ich total einleuchtend. Und sie meinte eben, wenn es da was gäbe, dann würden wir das den Kindern auch flächendeckend verschreiben. Dann würden wir sagen, alle Kinder müssen Omega-3 einnehmen und zwar so und so und so. Meine Erfahrungswelt ist, es gibt wahnsinnig viele Eltern, die ich kenne, die extrem viel ausprobiert haben und nach 1 bis 3 Jahren alle, und das meine ich völlig ernst, alle auf ADHS-Medikamente zurückgegriffen haben. Spätestens dann, als eben LehrerInnen gesagt haben, sorry, aber ohne klappt's nicht. Ne? Das Kind ist so krass auffällig dann in der Schule, wir brauchen was. Das hat bei allen ein bisschen gedauert, bis sie das richtige Medikament für das Kind gefunden haben. Zum einen wirklich auch den richtigen Wirkstoff, das richtige Medikament. Da gibt es wahnsinnig viele feine Unterschiede. Und dann nach dieser Suche, also ich sag's mal kurz vorweg, bei uns hat die Suche ein Dreivierteljahr gedauert. Es war sehr lang. Ich kenne niemanden, bei dem es so lange gedauert hat. Jetzt aus meinem persönlichen Umfeld, bei den meisten hat es so 3 bis 6 Monate gedauert. Und alle sind happy inzwischen. Und das ist schon krass. Also ich finde, das ist einfach, es ist meine komplett persönliche Erfahrungswelt. Aber diese Eltern sind alle richtig erleichtert und richtig happy. Egal mit wem ich da mal bei dem Kindergeburtstag, auf den Bus bringen, per WhatsApp einfach mal schreibe, so hey, und inzwischen, mir haben eben auch dann ganz viele geschrieben, die es nach unserem Sohn bekommen haben, weil sie eben auch diese Unsicherheiten haben. Und dann schreibt man nochmal ein halbes Jahr später und ist so, hey, krass. mein Kind macht einfach in der, ne, macht einfach irgendwie viel besser mit. Es gibt viel weniger Kämpfe zu Hause, in der Schule. Das Kind kann sich besser konzentrieren und dadurch bekommt das Kind ja auch ein viel besseres Feedback von den Eltern, von den LehrerInnen, von KlassenkameradInnen und wirklich auch so die größten Skeptiker. Also ich habe da so eine befreundete Familie, ist einer der besten Freunde meines Sohnes. Mit denen habe ich 2 Jahre lang immer wieder darüber gesprochen und die haben halt auch gemeint, so ihre komplette Familie ist dagegen. Und immer wieder, wenn sie halt beim Kinderpsychiater sind und die Themen ansprechen und die Psychiaterin sagt, wollen sie denn nicht mal was ausprobieren, haben sie immer wieder gesagt, nein, nein, nein. Und das waren auch die so wirklich dann, also mit allen anderen Sachen versucht haben, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Und selbst die sagen jetzt so, boah, hätten wir es nicht früher gemacht. Und ich möchte da wirklich jetzt niemanden reinziehen, sondern es ist einfach, ich erzähle einfach nur das, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Und jetzt gehe ich hier nochmal aus meiner persönlichen Perspektive raus und möchte nochmal auf diese ADHS-Medikamente allgemein eingehen. Also was sind ADHS-Medikamente? Was sagen Studien dazu? Generell gibt es 2 verschiedene Gruppen, die bei Kindern erstmal in Frage kommen. Das sind beides Stimulantien. Das eine ist Methylphenidat, zum Beispiel Ritalin, Medikinet oder Concerta. Und das zweite, also das Methylphenidat ist das, was man zuerst ausprobiert in der Regel, worauf die Psychiater zuerst irgendwie setzen, weil es dazu, so wurde mir das von unserer Psychiaterin erklärt, weil es dazu die meisten Studien gibt und das schon ein Medikament ist, das schon sehr lange auf dem Markt ist, das sehr gut erforscht ist, wo man sehr gut weiß, was gibt es für Nebenwirkungen, wie wirkt es bei dem Kind und so weiter und so fort. Und die zweite Gruppe sind eben Amphetaminpräparate, also wie zum Beispiel Lisdexamphetamin, was zum Beispiel in Elvanse drin ist. Also beide Gruppen machen im Kern etwas sehr Ähnliches im Gehirn. Sie sorgen dafür, dass mehr von den Botenstoffen Dopamin und Noradrenalin dort verfügbar ist, wo wir es für Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und Planung brauchen. Also vor allem im Bereich des präfrontalen Kortex im Gehirn. Man kann sich das so vorstellen, Methylphenidat nutzt die körpereigenen Stoffe und wirkt eher wie ein Türsteher, kann man sagen. Also das blockiert, dass Dopamin und Noradrenalin zu schnell abgebaut wird. Und Amphetaminpräparate erhöhen zusätzlich noch die Menge an verfügbarem Dopamin. Also die blockieren nicht nur, dass es zu schnell abgebaut wird, sondern die regen gleichzeitig noch die Nervenzellen an, mehr Dopamin und Noradrenalin freizusetzen. Also das ist so ungefähr jetzt mal grob von mir erklärt, wie diese Präparate unterschiedlich wirken. Und bei Methylphenidat gibt es nochmal 2 verschiedene Kategorien. Es gibt einmal das Methylphenidat normal, sag ich mal, und dann gibt's noch das Methylphenidat retardiert. Retard heißt verzögert. Das heißt, das eine sind Kapseln, wo kleine Kügelchen drin sind und die kann man auch, wenn man das jetzt mal bekommt, ne, kann man das auch mal aufmachen, eine so eine Kapsel und sich mal angucken. Außer wie bei einer Freundin von mir, da wollte ich ihr das auch zeigen, weil ich habe ihr das auch erklärt, die wusste nämlich auch nicht mal den Unterschied. Und da habe ich das so für sie, wollte ich das aufmachen und ihr das zeigen. Und sie so, nein, Isa, mach das nicht auf. Die Psychiaterin hat das abgezählt. Und wenn da eins fehlt, dann kriege ich riesig Ärger. Und ich so, okay, scheiße. Also wenn die das abgezählt haben, nicht, könnt ihr es euch auch einfach im Internet angucken, ne? Also wenn man die Kapsel aufmacht bei retardiert, dann sieht man, das sind 2 verschiedenfarbene Kügelchen. Und ich sage jetzt mal, die weißen Kügelchen sind die, die im Körper sofort wirken und die anderen wirken verspätet. In der Regel sagt man 4 Stunden später. In der Regel heißt es, dass das retardierte Methylphenidat besser verträglich ist. Das nimmt das Kind einmal am Morgen, super, super, super wichtig, immer zu einer ordentlichen Mahlzeit. Wenn man es nicht zu einer ordentlichen Mahlzeit nimmt, kann das echt richtig scheiße wirken. Manchmal sagen das die Psychiater tatsächlich nicht dazu. Es ist aber ultra wichtig, dass man das bedenkt. Es kann starke Kopfschmerzen verursachen, wenn man das auf nüchternen Magen nimmt und ich glaube sogar noch andere blöde Sachen. Also muss man echt danach gucken, dass wenn ihr zum Beispiel ein Kind nimmt in der Früh, dass es ordentlich was davor gegessen hat und dann nimmt es das einmal in der Früh ein und dann wirkt das in der Regel 8 Stunden. Auch das ist aber super individuell, je nachdem, wie schnell ein Kind verstoffwechselt. Es gibt Kinder, die nehmen das ein und dann schlafen die bis 23 Uhr noch nicht, weil das so lange irgendwie noch im Körper nachwirkt. Und auch da ganz wichtig, das muss man 10 Tage am Stück erstmal ausprobieren, bis sich das einpendelt. Das habe ich am eigenen Körper erfahren. Auch bei mir war das so, als ich das erste Mal so ein Methylphenidat genommen habe, konnte ich auch bis 1 Uhr nachts nicht schlafen und ich war völlig fit und ich war völlig wach und ich dachte schon so, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Nach 8 Tagen war das komplett in Ordnung und absolut weg und ich schlafe seitdem auch wieder ganz normal ein. Aber das ist wirklich auch eine Gewöhnungssache und das ist auch nochmal ein Grund, jetzt greife ich schon ein bisschen vorweg, warum man das am besten in den Ferien einführt oder zu einer Zeit einführt, wo das Kind zu Hause ist. Ja, wenn ihr ein sehr sensibles Kind habt, ganz ehrlich, überlegt euch, ob ihr es mit dem Arzt zusammen mal besprecht, dass es krank schreibt, wenn es jetzt überhaupt nicht anders geht, wegen Ferienzeit, dass da irgendwie gerade gar nichts ist oder so. Ich finde es einfach wichtig, dass man diese medikamentöse Einnahme beginnt, während man das Kind einfach den Tag über auch sieht und begleiten kann. Und wenn das Kind dann bis nachts um 11 nicht schläft, dass man es dann auch einfach schlafen lässt und nicht am nächsten Morgen wieder rauszieht und da so das Ganze so durch mit so ganz viel Druck dahinter irgendwie durchzieht, sondern das ist wirklich ein krasses Medikament. Also das macht wirklich unfassbar viel mit einem. Das kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sagen. Als ich es zum ersten Mal eingenommen habe, ich war wirklich ein anderer Mensch. Also tatsächlich, es war diese Leere im Kopf, die man wirklich so, ja, so klassisch ja so beschreibt. Und ich musste auch wirklich weinen. Nach einer halben Stunde saß ich da und habe geheult und mir gedacht, krass, so fühlen sich also andere Menschen, die kein ADHS haben. Wie krass ist das? Ne? Also für mich war das super krass, weil ich habe es mit 36 zum ersten Mal gespürt. Ne? Dieses, boah, mein Gott. Frei, leer, der Kopf ist leer und ich war so ruhig und ich war so, oh mein Gott, jetzt mache ich das und ich mache das und dann mache ich das und dann mache ich das. Ne? Also es war völlig crazy. Ich hatte danach krasse Kopfschmerzen ab Tag 4, die heftigsten, schlimmsten, abscheulichsten Kopfschmerzen, die man sich vorstellen kann. Es war so schlimm, ich habe sofort wieder aufgehört, das einzunehmen. Und erstmal 2 Wochen Pause gehabt, weil ich mich nicht mehr getraut habe, wegen diesen schrecklichen Kopfschmerzen. Und da war dann bei mir dieses, okay, ich muss echt mehr dazu essen, ich muss regelmäßig trinken, weil ich kenne tatsächlich auch niemanden, bei dem das nicht den Appetit hemmt. Also es ist schon alles ein ordentlicher Appetithemmer und tatsächlich auch Durst. Ne? Man hat einfach kaum mehr ein Hungergefühl oder kaum mehr ein Durstgefühl. Und das ist auch nochmal wichtig bei Methylphenidat. Retardiert ist in der Regel besser verträglich. Nicht retardiert hat den Vorteil, dass es über eine bestimmte Zeit wirkt. Auch da heißt es wieder im Durchschnitt 4 Stunden, aber auch wieder individuell. Wer schnell verstoffwechselt, ne, wenn du merkst, okay, nach 3 Stunden ist irgendwie die Wirkung nicht mehr da bei meinem Kind oder mein Kind hat nach 6 Stunden immer noch gefühlt die Wirkung da, ist immer individuell. Aber da ist der Vorteil, dass das Kind, wenn das abflacht, auch wieder Hunger bekommt. Und dann kann man sagen, gut, da ist jetzt Mittagessen, da wird was gegessen. Nach dem Mittagessen wird das Medikament wieder eingenommen oder zum Mittagessen, wie auch immer. Und dann kann man zum Beispiel sich an die Hausaufgaben setzen oder zum Sport gehen, wie auch immer. Bei unserem Sohn war es tatsächlich so, und das erzähle ich euch einfach, um euch diese Bandbreite zu zeigen. Er hat angefangen klassisch mit Methylphenidat und die ersten 10 Tage krass. Wir haben eine krasse Veränderung bemerkt. Es war auch wirklich so, wow, unser Kind ist so viel umgänglicher. Der sagt plötzlich einfach, ja, okay. Wo früher bei allem ein Kampf war, war, ja, okay. Ne? So, also dieses Impulsive, diese extremen Gefühle, dieses, nee, kein Bock, mach deinen Scheiß doch selber. Ne? So dieser Kampf. Der war nicht mehr da. Und das merke ich tatsächlich auch bei mir selbst. Ne? Also ich bin ja auch extrem impulsiv und ich nehme die Medikamente ein und bestimmte Situationen, die ich aus meinem Alltag vorher kenne, wo ich wusste, okay, ne, da bin ich früher ausgetickt, ist nicht mehr so. Ich kann das besser handeln und das merke ich bei meinem Sohn, das merke ich bei mir und das sagen eben auch ganz, ganz viele aus meinem Bekanntenkreis, deren Kinder das nehmen oder halt auch Mamas, die ich kenne, die das selbst nehmen. So, du bist eben nicht mehr so impulsiv, nur diese Spitzen werden so ein bisschen gecuttet und ja, das ist dann schon auch ein bisschen ein anderer Mensch, ne? Das ist es schon. Ja, ist halt die Frage, ob das dem Kind dann, ne, ist das ist dann das Kind, das einen ausgeglichenen Dopamin- und Noradrenalin-Haushalt im Körper hat. So. Also, das finde ich schon auch einfach, darüber sollte man sich einfach mal Gedanken machen, wie man dazu steht, ne? Und natürlich, wenn das Kind eine zu große Dosis bekommt, dann kann das auch sein, dass es wie ein Roboter zu Hause sitzt und völlig abgedriftet ist. Und gar nicht mehr richtig lebhaft und freudig und so. Und das liegt dann vielleicht einfach an einer zu hohen Dosis und da muss man einfach nochmal feinjustieren. Und bei uns war das zum Beispiel auch so, also ich habe ja erzählt, wir haben ein Dreivierteljahr haben wir versucht, Medikamente zu finden, die bei unserem Sohn funktionieren. Und er hat nach 10 Tagen hat er krasse Tics bekommen. Wirklich ganz schlimme Ticks. Der hat dann auch die Augen zum Beispiel immer so verdreht und gezwinkert und irgendwann waren die Augen knallrot und unterlaufen wie bei einem Kiffer, sodass wir dann gesagt haben, nee, wir müssen sofort aufhören damit. Und da ist auch super wichtig, haltet euch da nicht zurück mit der Rücksprache bei Psychiater oder Psychiaterin oder wer auch immer euch das verschreibt dann, SPZ oder Uniklinik, gibt es ja verschiedene Stellen. Ruft einfach direkt an, sprecht aufs Band, schreibt eine E-Mail, sagt, hey, das und das ist gerade passiert, das ist bei meinem Kind, ich fühle mich unsicher, wie soll ich weiter vorgehen? Und dann ist bei uns was passiert, wo ich im Nachhinein sage, boah, das lief echt schlecht. Die Psychiaterin damals, wir haben die inzwischen gewechselt, aber damals diese Psychiaterin hat dann gemeint, okay, nee, dann verträgt er das nicht, ich schreibe Ihnen was anderes raus, holen Sie es ab und probieren Sie es damit. Und das ging dann 3 Monate so, er hat dann sofort ohne Pause was anderes verschrieben bekommen. Wir haben das abgeholt, ausprobiert und ich habe gemerkt, mein Sohn wurde immer unruhiger, sein System ist immer mehr durcheinander gekommen und die Ticks wurden eher noch stärker als schlechter. Und es hat sich so hochgeschaukelt und ich habe dann für mich mal in einem ruhigen Moment einfach tatsächlich eine halbe Stunde meditiert am Morgen. Und dann ist mir das so in den Kopf gekommen, ne? Wenn man so ganz leeren, ruhigen, meditativen Kopf hat, kommen bei mir oft diese Themen rein, die mich wirklich gerade beschäftigen. Und ich habe dann für mich das einfach so mal ganz mit Zeit und Ruhe nochmal durchdacht und habe da so reingespürt und habe mir gedacht, nee, ey, der braucht einfach auch mal eine Pause. In seinem Körper ist gerade so viel los und wir ballern da eins nach dem anderen irgendwie rein, um das Richtige zu finden. Ich brauche jetzt mal eine Pause, einen Cut und dann fangen wir nochmal von vorne an und wir fangen mit einer mini, mini, minimalen Dosis an. Und dann habe ich daraufhin einem neuen Psychiater geschrieben, und nach einem Termin erbeten, bin zu dem hin und habe dem das erzählt, habe erzählt, was davor passiert ist, habe erzählt, was ich als Mama darüber denke. Und dann hat er mich angeguckt und hat gemeint, ja, alles klar, Frau Demirel, dann machen wir das so. Und dann haben wir wirklich 6 Wochen, also wirklich komplett alles weggelassen. Und ich habe gemerkt, wie sein System wieder ins Gleichgewicht kommt, wie er wieder runterkommt und wieder zu dem Jungen wird, ne, der er davor war. Zappelig, wild, aufgedreht und trotzdem aber halt zufrieden, ne? Und er selbst so. Und dann, also wirklich, ich glaube, 8 Wochen nichts gegeben und dann haben wir mit einer minimalen Dosis Medikinet wieder angefangen. Und zwar nicht retardiert, weil er hatte da auch dann inzwischen mal so ein retardiert. Und es hat sich herausgestellt, dass bei unserem Sohn echt eine Minimaldosis reicht und er nicht retardiert viel besser verträgt als retardiert. Und es ist ja schon krass, oder? Also allein dieser Unterschied. Und das möchte ich euch einfach nochmal so mit auf den Weg geben, falls ihr auf dieser Suche seid, irgendwann nach dem richtigen Medikament für euch, für euer Kind. Der gleiche Wirkstoff in einem anderen Präparat kann total anders wirken, weil oft die Formel, wie das retardiert ist, eine andere ist. Zum Beispiel bei Ritalin und Medikinet und Concerta. Alle drei haben Methylphenidat, aber alle drei wirken ein bisschen anders. Also das macht einen Unterschied, ob ein Kind Concerta nimmt oder Medikinet. Und lasst euch das wirklich vom Kinderpsychiater oder von eurem Psychiater zeigen. Unsere Psychiaterin hatte ein mega cooles Chart da, wo nochmal drauf stand, was wie wirkt. Und da war wirklich Medikinet, Ritalin, Concerta, Elvanse und ich glaube Atentin. Atentin ist glaube auch so ein Amphetaminpräparat. Da waren mehrere auf diesem Chart drauf und sie hat uns genau gezeigt, ne, das eine hat eine schnelle Anstiegskurve und flacht ganz langsam ab. Das andere steigt ganz langsam an und flacht dann ganz schnell ab. Und was das für Vor- und Nachteile individuell jeweils hat. Also das ist wirklich so, als würde man für die Frau die Antibabypille aussuchen. Auch da ist es ja so, dass es heißt, gegebenenfalls musst du da erstmal ziemlich viel rumprobieren. Ich kenne tatsächlich super viele Kinder, die einfach Medikinet oder Ritalin nehmen, ein Methylphenidat. Fast alle Kinder, lasst mich überlegen, alle Kinder nehmen retardiert. Das heißt, die nehmen es einmal in der Früh. Alle Kinder haben tatsächlich auch weniger Appetit. Das ist halt einfach eine Nebenwirkung, die sehr häufig der Fall ist. Und bei unserem Sohn ist es wirklich die Besonderheit, dass er das Retardierte nicht verträgt und dann eben zweimal am Tag so eine Medikinet-Tablette nimmt. Und ich habe da einfach für mich auch mitgenommen, dass wir mit der Erhöhung der Dosis wahnsinnig vorsichtig sind, dass wir das ganz, ganz langsam angehen. Also ich viertel die Tabletten inzwischen und macht da ganz eigene Präparate, weil wir haben ja das nicht Retardierte, ne? Das ist eine Tablette und das kann man auch vierteln. Bei retardiert geht das nicht. Das ist eben eine Kapsel. Und Kinder, die noch keine Kapseln nehmen, kann man auch aufmachen und einfach zum Beispiel auf einen kleinen Löffel mit Joghurt geben oder ne, so Obstmus oder was auch immer. Also das ist nochmal das, was ich euch mitgeben wollte zu den ADHS-Medikamenten, wie die funktionieren. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich unseren Sohn vom Hort abhole, merke ich innerhalb der ersten 3 Sekunden, und ich habe das gemessen, ne? Ich hab mal auf die Uhr geguckt, es sind keine 5 Sekunden, da merke ich, ob er am Mittag die zweite Tablette Medikinet genommen hat oder nicht. Ich merke das. Wenn er die genommen hat, ist er entspannt. Das ist wirklich krass. Also es tut mir leid, ne? Das ist jetzt hier so, als würde ich hier eine ADHS-Medikamenten-Werbung machen. Das ist einfach nur meine Erfahrung. Ich hole ihn ab und der Junge ist entspannt und der ist gut drauf und der macht gut mit, ne? Der holt seine Klamotten, seinen Schulranzen und so weiter. Und wenn er das nicht eingenommen hat, dann merke ich das schon, indem er mir einmal quer durchs Kinderhaus irgendwas entgegenbrüllt und aggro und will nicht mitmachen oder ist halt super schnell in der Emotion drin und hat extrem viele Sonderwünsche. Und das merke ich dann schon. Und dann gucke ich immer so in den Rucksack rein, er hat das Medikinet am Mittag nicht genommen. Und das ist halt auch so ein Thema. Du kannst natürlich auch die Lehrerin oder die Betreuerin im Hort nicht zwingen, dass sie das deinem Kind einflößt. Also das Kind muss es halt auch nehmen. Und das ist schon auch bei uns, ich finde das schon auch spannend, zu gucken, wann möchte mein Sohn das nehmen und wann möchte er es nicht nehmen und warum möchte er es nicht nehmen. Und ich finde auch, dass man das ernst nehmen sollte und je nach Alter und kognitiver Reife auch mit dem Kind darüber spricht, so, was ist denn los, ne? Was ist denn, warum willst du es gerade nicht nehmen? Passiert irgendwas Blödes, wenn du es nimmst? Also kriegst du Bauchschmerzen, kriegst du Kopfschmerzen? Weil das sind einfach häufige Nebenwirkungen auch von ADHS-Medikamenten. Also tatsächlich haben Studien gezeigt, und es steht auch so im Beipackzettel, sehr häufig verminderter Appetit, Gewichtsabnahme eben oder wenig Gewichtszunahme. Deswegen muss man auch immer eng kontrollieren beim Arzt. Also dass Kinder, die das nehmen, bekommen alle 6 Monate Blut abgenommen eigentlich oder einmal im Jahr. Also mindestens einmal im Jahr. Man muss checken, ne? Wie ist der Blutdruck? Haben die Kinder Schlafprobleme, also Einschlafstörungen, ne? Unruhiger Schlaf, sind eben auch Nebenwirkungen, vor allem dann, wenn es halt hochdosiert ist. Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und tatsächlich leider auch manchmal depressive Stimmungen, Reizbarkeit, emotionale Labilität. Ich kenne eine Mama, deren Kind hat Medikinet genommen und nach 3 Monaten ist es davon schwer depressiv geworden. Und dann hat sie es natürlich auch sofort abgebrochen. Also ja, das sind krasse Medikamente. Gelegentlich natürlich auch Tics, habe ich ja gerade schon gesagt. Auch mein Sohn hat von dieser hohen Dosis Medikinet retardiert Tics bekommen. Egal, was wir danach probiert haben, die Tics sind nicht weggegangen. Erst als wir wirklich 8 Wochen pausiert haben und dann mit einer richtig kleinen Dosis Medikinet wieder eingestiegen sind, ist es weggegangen. Also da wirklich, ihr müsst da richtig ins Feintuning gehen und euch Zeit nehmen, das Kind gut dabei begleiten, das Kind genau anschauen, Rücksprache halten mit LehrerInnen, ErzieherInnen, wem auch immer, dass man da auch in einem guten Austausch ist. 2024 ist eine Meta-Analyse veröffentlicht worden, in der es darum ging, ob ADHS-Medikamente die Lebensqualität von Menschen mit ADHS verbessern. Und da ist rausgekommen, dass es tatsächlich einen kleinen bis mittleren positiven Effekt hat, wenn Menschen mit ADHS diese Medikamente nehmen. Heißt jetzt nicht, schluckt es unbedingt und dann wird alles gut. Es heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass sich etwas spürbar verbessert. Bei vielen, nicht bei allen. Jetzt habe ich gerade auch so ein bisschen die Nebenwirkungen erklärt und möchte deshalb auch nochmal auf die Vorteile von ADHS-Medikamenten eingehen, die eben auch tatsächlich durch Studien bewiesen wurden. Also wenn man ADHS hat und ein ADHS-Medikament nimmt, dann können sich diese Menschen besser fokussieren, sie können Aufgaben eher zu Ende bringen, sie sind weniger impulsiv, also dieses Dazwischenbrüllen, sofort auf 180 gehen, sie sind weniger körperlich. Und für manche Kinder ist das einfach der Unterschied zwischen jeden Tag mehrfach ermahnt zu werden von der Lehrerin, von dem Lehrer, du störst, du passt nicht auf, kannst du bitte mal still sitzen, kannst du jetzt mal ruhig sein, kannst du das bitte zu Ende machen, hey, wir sitzen jetzt alle an dem Arbeitsplatz, bitte setz dich auch hin, zu, hey, das hast du gut gemacht, du bist am Ball geblieben, super, du hast das Arbeitsblatt fertig gemacht, prima, du bist die ganze Stunde, ne, konntest du auf deinem Stuhl sitzen bleiben. Also das ist wirklich für mich, glaube ich, auch so der spürbarste Effekt von den ADHS-Medikamenten ist, dass die Kinder ein besseres Feedback im Alltag bekommen, dass sie weniger anecken, dass sie weniger negativ auffallen. Und es gibt ja auch diese Studien, die erwiesen haben, wie viel negatives Feedback oder wie viel negative Kommunikation Kinder mit einer ADHS-Diagnose im Alltag bekommen, im Vergleich zu Kindern, die kein ADHS haben. Und wenn man dann mit dem Medikament so ein bisschen dagegen wirken kann, also auch für unseren Alltag, es war auch so, die Psychiaterin hat uns auch gefragt, ne, warum wollen Sie jetzt das Medikament ausprobieren? Was sind so Ihre Beweggründe? Und dann haben wir auch gesagt, wir wollen einfach auch unseren Sohn im Alltag nicht ständig ermahnen müssen. Oh, jetzt ist schon wieder das passiert, jetzt hast du schon wieder das umgekippt, jetzt ist schon wieder das umgefallen. Oh nein, Achtung, pass doch mal auf und hey, und Achtung, die Ampel ist rot, nein, bleib jetzt stehen, setz dich hin. Also das ist diese Negativspirale, ne? Und wenn das Kind dann einfach mal ein bisschen entspannter ist, ein bisschen ausgeglichener wirkt, ein bisschen weniger impulsiv, das kann für das Erleben des Kindes im Umfeld einen extremen Unterschied machen. Es gibt auch positive langfristige Effekte von ADHS-Medikamenten, die dokumentiert sind durch Studien. Also es gibt Hinweise darauf, dass eine gut eingestellte ADHS-Medikation das Risiko für schlechte Schulabschlüsse reduziert, weniger Unfälle und riskantes Verhalten bedingt. Das ist bei uns tatsächlich auch ein großer Faktor. Die Lebenserwartung ist höher von Menschen mit ADHS, die Medikamente nehmen. Und bei früh begonnenen stimulanzienbasierten Therapien kann es sogar das Risiko für spätere Substanzabhängigkeit herabsenken. Also Drogenabhängigkeiten, also Suchterkrankungen können dadurch reduziert werden. Wichtig, das heißt nicht, dass diese Medikamente alles retten, aber unbehandelte schwere ADHS, gerade bei Kindern, die ständig anecken, hat einfach auch Risiken für ihren Selbstwert, für Depressionen, für Angst, für Schulabbruch, für Sucht. Und das sollte man auch einfach mal mitdenken, wenn man darüber nachdenkt, Medikamente fürs Kind ja oder nein. Und im Endeffekt kann es einfach eine Entlastung sein fürs Kind und für euch als Eltern. Also viele Kinder beschreiben ihren Alltag mit ADHS-Medikamenten ungefähr so. Das Rauschen im Kopf ist leiser, sie können sich besser merken, was die Lehrerin sagt. Sie haben weniger Ärger, ohne dass sie wissen, warum. Und Eltern berichten, dass es weniger tägliche Eskalationen gibt, weniger Dauerkämpfe in Bezug auf die Hausaufgaben. Und einfach ein bisschen mehr Luft, um überhaupt beziehungsorientiert mit dem Kind sein zu können. Im virtuellen Kaffeeklatsch habe ich euch gefragt, was ihr für Erfahrungen mit ADHS-Medikamenten gemacht habt oder was ihr dazu wissen wollt, welche Fragen ihr habt. Die Fragen habe ich jetzt alle im Rahmen der Folge beantwortet und tatsächlich haben die allermeisten geschrieben, oh, ich bin mir einfach unsicher, ob wir es machen sollen oder nicht. Ich möchte mich einfach mal informieren, ich möchte mal wissen, wie war es bei euch, wie war es bei dir. Und genau, ganz viele haben ihm geschrieben, ja, ich struggle damit, ich bin mir unsicher, ist es richtig oder ist es falsch? Die eine Mama hat geschrieben, wir haben Einschlafprobleme seitdem. Eine andere hat geschrieben, es hat unsere Familie gerettet und das Kind ist glücklich. Ich bin so froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Eine andere schreibt, ich persönlich bin durchaus positiv gestimmt und würde es definitiv bei meinem Kind ausprobieren. Und eine andere hat gefragt, ja, Medikamentengabe bei Kleinkindern in Klammer 4 Jahre. Da bin ich ja auch schon drauf eingegangen. Also ich fand das spannend. Ich dachte eigentlich, dass jetzt ganz viele Erfahrungsberichte von euch kommen, so wie in den anderen virtuellen Kaffeeklatschen. Aber tatsächlich hatten die allermeisten einfach Fragen. Und ich hoffe, ich habe die jetzt so gut wie möglich beantwortet und euch so, ja, einfach meine Erfahrung damit gegeben. Ich persönlich, das kann ich auch noch erzählen, ich hatte zuerst Medikinet retardiert, ausprobiert für mich. Nee, stimmt nicht. Ich habe zuerst das normale Medikinet von meinem Sohn einfach mal probiert und habe davon die Kopfschmerzen aus der Hölle bekommen. Hab dann nach 2 Monaten Pause nochmal Medikinet retardiert probiert für mich selbst. Das war besser und es hat sich immer noch nicht so richtig gut für mich angefühlt. Und dann habe ich, indem ich viel mit anderen Mamas auch geschrieben habe, die ich eben einfach kenne aus meinem persönlichen Umfeld, die auch eine ADHS-Diagnose haben, haben mir ganz viele gesagt, hey, probier doch mal Elvanse aus. Gerade für Erwachsene und gerade für Frauen ist das wohl ein richtig gutes ADHS-Medikament, weil das irgendwie einen gleichmäßigeren, es wirkt gleichmäßiger über den Tag verteilt, es wirkt sogar 13 Stunden laut Beipackzettel. Also völlig krass, ne? Medikinet retardiert in der Regel 8 Stunden, Elvanse 13 Stunden. Elvanse ist ein Amphetamin. Und ich habe das dann ausprobiert daraufhin und muss sagen, dass ich das super gut vertrage. Also besser wie Medikinet, wie Methylphenidat. Und ich bin dann auch bei meiner Psychiaterin gesessen und meinte so, ich überlege echt, ob ich das auch nochmal bei unserem Kinderpsychiater anspreche, weil ich es so viel besser empfinde mit diesem Elvanse als mit Methylphenidat. Und sie hat aber nochmal zu mir gesagt, sie hat ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Kinder mit Methylphenidat viel besser klarkommen und Erwachsene besser mit Amphetaminen. Ob das jetzt eine validierte Aussage ist, I don't know, hat mir jetzt vor 3 Wochen, als ich den Termin hatte, meine Psychiaterin gesagt, das vielleicht einfach nochmal so als Info von mir. Ich finde es total wichtig, dass ihr euch einfach, wenn ihr darüber nachdenkt, mit eurem Kinderpsychiater zusammensetzt und alle Fragen stellt, die ihr habt. Sammelt die euch eine Woche lang auf eurem Handy per Notiz-App und guckt einfach, was ihr da wissen wollt. Seid bitte nicht schüchtern oder denkt euch, oh, wie peinlich, ne? Das ist eine blöde Frage. Fragt, informiert euch. Es geht um ein krasses Medikament für euer Kind. Ihr solltet komplett im Bilde sein, was das angeht. Lest euch ein und guckt bitte auch, ich bin ja Journalistin, guckt bitte, was das für Quellen sind, wenn ihr euch einlest. Social Media ist keine validierte Nachrichtenquelle. Facebook, Instagram, ne? Nein. Guckt nach, klickt auf die Links, schaut euch die Studien an. Also das ist wirklich, wirklich wichtig. Es gibt so viele Falschaussagen im Internet. Es gibt so viel Shit, was da irgendwo verbreitet wird. Und dann glaubt man das und fällt darauf rein. Also wenn es hart auf hart kommt, würde ich sagen, geht mit all diesen Informationen, mit diesem Halbwissen, wo ihr denkt, na so, aber ich habe da eine Studie gelesen, die sagt das und das. Besprecht das mit dem Kinderpsychiater, mit der Kinderpsychiaterin oder mit dem Kinderarzt oder am SPZ, ne, oder mit der Psychologin, mit wem auch immer. Aber besprecht das mit einer Fachperson, die können euch da nochmal so viel mehr Infos geben, so viel krassere Einblicke und informiert euch. Und erst, wenn ihr so das Gefühl habt, hey, jetzt fühle ich mich sicher mit meiner Entscheidung, entweder sicher, dass wir es nicht nehmen, weil ich einfach ein schlechtes Bauchgefühl dabei habe und ich bin einfach umfassend informiert, oder ihr sagt, ja, ich fühle mich jetzt so informiert, dass ich sage, ich möchte es mal ausprobieren. Also wie auch immer ihr euch entscheidet, ne, entscheidet euch auf einer fundierten Grundlage und lasst es euch gut durch den Kopf gehen. Und gleichzeitig, es ist nichts in Stein gemeißelt. Ihr könnt das mal ausprobieren. Es ist auch ganz wichtig, ADHS-Medikamente sind keine Spiegelpräparate. Das ist nicht wie ein Antidepressiva, das man einschleicht im Körper und das dann einfach auch im Körper bleibt und dass man nicht einfach wieder aufhören kann. Ihr könnt das ADHS-Medikament sofort wieder, ihr könnt es jederzeit aufhören. Also zu uns wurde gesagt, das wirkt wie eine Ibuprofen, ne? Wie eine Ibu, wie eine Kopfschmerztablette. Und man kann auch mal gucken beim Kind, ob man es vielleicht auch nur an 4 Tagen gibt oder an den Tagen, wo es vielleicht besonders wichtige Schulstunden hat. Vielleicht sagt ihr, wenn da eine Doppelstunde Sport mit dabei ist, dann lasse ich es sein oder am Wochenende lassen wir es auch weg. Oder ihr sagt, hey, die Entlastung durch das Medikament, die ist so groß, wir haben so viel weniger Ärger, dass wir es durchgängig nehmen, dann ist auch das okay. Wichtig ist nur, aber das werdet ihr eh vom Psychiater, von der Psychiaterin hören, wenn ihr es dann nehmen solltet oder bei eurem Kind einführt, dass man einmal im Jahr auch mal eine Pause macht von mindestens einer Woche, um zu gucken, hey, wie geht's dem Kind aktuell, wie ist es ohne Medikamente? Und dass ihr regelmäßig einfach beim Arzt diese Check-ups macht, dass ihr guckt, wie geht's dem Blutdruck, wie sind die Blutwerte, wie geht's dem Kind. Das ist einfach super wichtig, weil das sind keine Smarties, die unsere Kinder da einwerfen. Und vielleicht ist dein Takeaway aus dieser Folge, ich darf ADHS-Medikamente für mein Kind als Option sehen und es ist kein Verrat an mein Kind und auch kein Allheilmittel. Oder vielleicht ist es, ich muss diese Entscheidung nicht über Nacht treffen. Ich darf mir Zeit nehmen, Fragen stellen, Zweitmeinungen einholen und auf mein Bauchgefühl hören. Und wenn du magst, dann kannst du dir zum Schluss noch folgende 3 Fragen mitnehmen. Die eine ist, was macht mir am meisten Angst, wenn ich an ADHS-Medikamente bei meinem Kind denke? Die zweite ist, welche Hoffnung steckt vielleicht darunter? Für mein Kind, für unsere Familie, für mich. Und die 3. ist, mit welchen konkreten Fragen möchte ich in den nächsten Arzttermin gehen? Ich möchte dir einfach nochmal sagen, du bist in diesem Prozess nicht alleine. Ich kenne inzwischen so viele Eltern und ich habe es ja vorhin erzählt, ne, die haben alle damit gestruggelt. Es war für niemanden eine leichte Entscheidung. Wir sitzen da alle irgendwo erstmal in diesem Dilemma. Boah, wollen wir diese Medikamente unserem Kind geben, ja oder nein? Und sind hin und her gerissen. Also lass dir Zeit bei deiner Entscheidung und egal wie du dich entscheidest, nichts ist in Stein gemeißelt und ihr seid die Eltern und ihr entscheidet am Ende, was das Beste für euer Kind ist. Danke, dass du dir die Folge angehört hast, obwohl das Thema so schwer ist und eventuell auch viel triggert. Wenn du magst, dann leite die Folge gerne an andere Eltern weiter, teile sie in deinem Umfeld, bewerte den Hi Baby Podcast mit 5 Sternen, folge dem Hi Baby Podcast. Das ist für mich, für die Sichtbarkeit dieses Podcasts enorm wertvoll. Und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Aha-Moment-Folge oder ansonsten auch nächsten Sonntag wieder zu einer ganz normalen, regulären Hi-Baby-Podcast-Folge. Bis dahin, lass es dir gut gehen, gönn dir was. Alles Liebe, deine Isa.